ARD.
Heute lernen wir jemanden kennen, mit dem ich zusammen Straftaten begangen habe, später vor Gericht stand und der von Gericht als krank verurteilt wurde. Schauen wir uns mal an, was da los ist.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
So, ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Wir haben heute einen Gast, aber vorher stelle ich euch die Gang vor. Mit der Dame fangen wir an. Hallo, Nina Workhardt im bezaubernden
rosa Tenniskleid.
Ja, oh, das sieht so hart aus. Ich will deine Tennisstunden zahlen, darf ich?
Bitte, niemand zahlt irgendwas für mich.
Lüge, Lüge, Lüge. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Ich erarbeite mir alles selbst.
Ja, stimmt.
Ja, also gerne, du darfst meine Tennisstunden zahlen. Ich kann meine Tennisstunden aber auch selber zahlen. Denn ich bin seit vielen Jahren Domina und mache das mit Leib und Seele. Und mir gegenüber sitzt
Lord Lemke zu Hartz IV.
Ja. Zum Bürgergeld.
Also Roman Lemke, den zahlt auch niemand was.
Genau.
In unserer illustren Runde der Junkie.
Ich habe irgendwie 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster. Das ist, was ich 4 Staffeln lang gesagt habe. Und dann ist mir aufgefallen, Alter, krass. Das ging schon viel früher los. Mhm. Es ist immer noch sehr schwer, alle diese Muster zu erkennen und abzulegen. Und es begann wahrscheinlich mit, iss dein Teller auf.
Boom.
Und nimm die Finger weg von meinem, so bei Roman rechts und links auch schon zu.
Das oder, ist jetzt der Witz. Oder hör auf zu heulen.
Ja, hör mal
hier
auf.
Gibt's was Süßes. Ba-bam.
Belohnungssystem
direkt
aktiviert.
Herzlich willkommen in der Sucht, wenn ihr das mit euren Kindern macht.
Ei. Ich war jetzt das erste Mal einkaufen seit vielen Jahren, glaube ich, und ich habe gesehen, dass diese ganzen Sachen, die Kinder gerne haben, die sind auch alle auf denen ihrer Höhe.
Ach wirklich?
Ich muss mich richtig runterbeugen, um die zu sehen.
Um an die guten Gaben zu kommen.
Ich habe mir das gekauft, das ist alles geil. Das ist alles so um die 5 Euro.
Maximal.
Und kann sich so kleine Sachen so zusammenstecken und so. Und fand ich richtig gut.
Finde die Kinder auch gut.
Schön bunt. Hol's dir, wenn sie jung sind. Ja, genau. Und ansonsten, wenn ich nicht gerade mich mit Konsum beschäftige, dann mache ich Sport.
Suchtverlagerung. Aber darüber beschweren wir uns, wenn er ripped ist erstmal.
Genau. Erst so runter und dann
also, ich habe gehört, es gibt gute Narzissten, es gibt auch gute Suchtverlagerungen.
Ja, ja.
Es gibt auch gute Narzissten, die auch ripped sind. Herr Pollux.
Hot Similian Pollux.
Vollschweiß.
Ich fühle mich richtig gut. Heute Abend habe ich ein Date und ich freue mich so. Irgendwie so mit einer total unbekannten Frau, die habe ich nur einmal gesehen und das Date ist so wild entstanden.
Witzig, ich habe sie auch nur einmal gesehen.
Wir
am
waren
gleichen
zusammen
Tag.
Haben wir die gesehen.
So unbekannt kann sie ja gar nicht sein, wenn ihr sie beide schon gesehen habt.
Das war ja Zufall eigentlich.
Ja, habe ich geredet, wirklich.
Nee, nicht viel.
Weil sie war die Begleitung von
deiner Begleitung.
Von meiner. Das klingt, als wäre ich ein Schuft.
Und ich war die Begleitung von allen.
Sehr wild. Wir waren eingeladen auf eine Premiere. Nina ist mit mir hin. Und ich hatte aber noch ein anderes Date, in Anführungszeichen. Und dieses Date hat uns so hart warten lassen. Wir sollten die zu Hause einsacken. Und wir stehen unten. Und ich so, ja, ich bin halt unten. Und sie denkt wahrscheinlich so, ja, der ist jetzt unten mit seinem Kumpel und
mit die
warten auf mich. Und
sexy
lässt,
Bro.
Lässt uns halt echt bestimmt 10, 15
mehr,
Minuten.
Mehr, das war fast eine halbe Stunde.
Raten. Und als sie dann ankam, hatte sie schon so dieses...
Ich musste noch die Katzen füttern.
Genau, und aber das, was sie halt macht, wenn Jungs auf sie warten.
Yes.
So, sie hat schon so... Und dann sieht sie und du siehst für den Moment so alles... Okay, die Situation ist ganz anders. Hinten kamen so ein paar Stacheln raus, so weißt du, sie hat sich komplett verändert.
Ja.
Und Nina ist ja so ein Schatz, da kannst du nicht als Frau mit der Nina.
Kannst du keinen Streit anfangen
ist
eigentlich.
Schwer. Ist schwer.
Ja.
Und jetzt gehe ich mit der, die ihre Begleitung an dem Tag war, ist jetzt meine. Es ist alles ein Saustall.
Es klingt nach dem Leben und Sterben des Maximilian Pollux.
Aber sehr viel mehr klingt es nach dem Leben. Und das Leben soll ja auch spannend, aufregend und unvergesslich sein. Und wir hören jetzt heute auch vielleicht eine spannende, aufregende und ziemlich unvergessliche Story, oder?
Jetzt introducen wir einen Gast, den viele von euch, die meinen alten YouTube kennen oder die das geguckt haben, kennen, von dem sie den Begriff haben und von dem sie immer schon was hören wollten. Wir haben heute einen meiner ältesten Freunde zu Gast, und zwar Kong. Hi.
Hi.
Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Da sollten wir sagen, herzlich willkommen. Ah, sorry.
Herzlich willkommen.
Ich habe einen Clown gefrühstückt.
Ich stelle dich kurz vor. Wir haben zusammen Straftaten begangen. Wir waren zusammen auf Flucht in Tschechien, in den Niederlanden. Wir hatten später gemeinsam Verhandlungen in Nürnberg.
Ja.
Ich habe 13 Jahre bekommen, er 9,5. Und im Gegensatz zu mir hat er Paragraph 64 bekommen. Das ist so ein bisschen ein komplexes Thema. So ein bisschen Therapie statt Strafe, sagen manche. man nennt es auch die Maßregel der Besserung und Sicherung. Und es ist keine klassische Strafe wie eine Freiheitsstrafe. Also ich werde uns irgendwie so ein bisschen zwischenrein so mit diesen Fakten füttern, aber eigentlich ist er dazu da, um uns zu sagen, wie das war und warum er da gelandet ist. Grob gesagt kann man sagen, dass jemand aufgrund seiner Substanzgebrauchsstörung vermindert schuldfähig eingestuft wird. Mhm. Außerdem nehmen wir es vorweg, du hast die Therapie erfolgreich abgeschlossen und bist mittlerweile länger draußen als ich, aber sagen wir es, wie es ist, 21 Jahre straffrei. Also weder neue Anzeigen noch neue Straftaten. Und wir werden jetzt gucken, ob der 64er damit überhaupt irgendwas zu tun hat.
Genau.
Mhm. Erzähl mal gerne, wie ist dein Start gewesen vor der Haft?
Mit 14 war ich der zweitjüngste in Bayern im Knast.
Das hört sich nach einem sehr, sehr anstrengenden Start ins Leben an, wenn du schon also quasi als Kind das erste Mal im Gefängnis warst.
Ja.
Wie lange warst du da?
8 Monate nur, das war auch nur eine U-Haft.
Aber mit 14 sind 8 Monate trotzdem schon eine lange Zeit.
Ja. Dann war ich 10 Monate draußen, dann Bewährungswiderruf.
Mhm, weil du nicht aufhören konntest, Fehler zu machen draußen?
Ja, sagen wir mal so. Mhm. Also damals war es wirklich nur Gewalttaten.
Wie haben die sich geäußert? Also was war die Motivation dahinter?
Also angefangen hat's damit, ich war Punker.
Sieht man gar nicht heute. Er hat eine Glatze.
Und dann natürlich, wird nicht mehr wachsen. Ende der 80er Jahre und so und quasi politische Schlägereien. Aber es waren halt dann Skinheads oder halt Rechte.
Okay.
Mich haben die auch gejagt, wenn die mich gesehen haben. Und ich habe die halt auch gejagt. Und
du warst dein Gegner quasi von den nationalsozialistisch eingestellten Personen.
Genau. Und nach dem ersten Knast quasi war es wahllos. Einfach Leute, die mir nicht gepasst haben. Das war auch die Zeit, wo halt auch mit dem Kampfsport und so angefangen hat, wo man halt dann Sachen nachgemacht hat und so. Mhm.
Also du warst ein junger Mann mit viel Wut und Hass im Bauch, wurdest wahrscheinlich auch diskriminiert, hast in dieser politischen Szene Gewalt als Instrument erlernt und auch benutzt und später wurdest du mächtiger und hast durch Kampfsport möglicherweise auch um dich rum noch ein bisschen mehr Respekt aufgebaut.
Mir hat es halt Spaß gemacht.
Ja.
Und war jetzt auch nicht wirklich, also nie irgendwie emotional, hab nie
Empathie empfunden, wenn...
Das auch nicht, aber auch jetzt keine große Aggression.
Ah,
das
okay.
War halt, ja, war irgendwie mehr... Wie soll man das sagen? Das sportlich gesehen oder
Unterhaltung.
Ja, genau, ja. Also, es hat mir einfach Spaß gemacht halt, ne? So.
Was hätte passieren müssen, damit du mir auf die Fresse haust? Früher?
Also nur irgendwie, das Gesicht passt mir nicht. Du musst mich nicht einmal anschauen. Wenn ich mir einbilde, den muss ich jetzt schlagen, dann kann er nicht wegrennen. Und er hat keine Chance, irgendwas dagegen zu sagen. Von wegen, ich will keinen Stress oder.
Also dann heißt es nur entweder. Du gerätst mal an den Falschen oder du hast Spaß.
Genau.
Und so baut sich ja so ein gewisser Ruf auf, ne? Also wenn du das dann lange genug machst. Also es gibt ja Gründe, warum Kinder so werden.
Genau.
Von dir stammt auch der unvergessliche Satz, meine erste sexuelle Erfahrung war, dass ich gesehen habe, wie jemand mit einem Besenstiel vergewaltigt wurde.
Ja.
Hä? War das dann mit 14 wahrscheinlich schon im Knast, genau.
Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wie sowas weitergeht. Also warum Gewalt oder warum, ja, dein Gesicht passt mir nicht und ich schlag's dir halt ein. Bei jungen Leuten, bei jungen Männern sich so festigt. Und dann passiert immer das Gleiche. Überall werden diese Leute abgelehnt. Zu Recht, weil du verhältst dich wie ein Arschloch.
Mhm.
Außer eine Szene. Nämlich die Unterwelt.
Mhm.
So, heute sind's Rockerbanden, früher alles rund um Kampfsport rum, so, und vor allem halt um Drogendealer rum. Drogendealer, die selber gar nicht vielleicht so gewalttätig sind, lieben solche Leute, weil die brauchen die.
Genau, das ist wie eine Firma.
So, du brauchst jemanden, der Gewalt ausübt und der um dich rumhängt, damit du bezahlt wirst. Und dann fangen diese Leute dann eigentlich auch immer selber an, Drogen zu verkaufen. Das Ding ist eigentlich, du bist ein Gewalttäter. Punkt. Du bist ein Räuber, du bist kein Kiffer, du bist kein Ding, du bist kein Dealer, du warst eigentlich ein Gewalttäter. Kiffen hat dazu gesorgt, kurz gesagt, dass du weniger Straftaten begehst. Punkt.
Dann ist das was Gutes.
Der Staat hat aber das so gedreht, ja, das Kiffen ist sein Problem, das müssen wir ihm wegnehmen.
Aufgrund dessen ist er völlig verrückt, ja.
So. Mhm. Und eigentlich hast du das schon auf dem 64er gesagt, so ey, halt mit deinen Worten. Ich erinnere mich an den Satz, bei anderen Leuten so, ja, okay, wenn die einen Rückfall haben, werden die gestuft. Und bei dir, ach, wenn er niemanden umbringt, dann passt schon.
Wow.
Ja, das war aber
so ein gefährlicher
Jahre später
Mann.
Quasi, haben die das zu einem ehemaligen mit Patienten quasi von mir. Mhm. Da war ich aber auch schon lange nicht mehr da. Und ich war halt auch der Einzige, der halt während dieser Nachsorge gekifft hat. Und da war es noch nicht erlaubt.
Und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Mhm. Bei einer Gewalttat. Der erste Satz, den ich von dir gehört habe, ist, du kannst meine Axt haben. Aber verkack dich nicht, das ist meine Lieblingsaxt. Und ich so, oh, das ist eine wunderschöne Axt, danke.
Und da merkt man, dass man in der Unterwelt ist, wenn man sich über sowas freut und solche Dinge austauscht.
Jeder Mann, der eine Lieblingsaxt hat, müsste vorsichtig sein, wenn der kein Holzfäller ist. Das kann ich euch sagen.
Ja. Das war einfach Zufall. Du hast einen Umzug geholfen oder irgendwie.
Nein,
so.
Ich hatte ein Date,
als ob
Alter.
Der so,
ich hatte ein Date. Ich sitze in einem Restaurant mit einem Mädchen, quatsch die so voll, so, ja, und ich wohne ja auch nicht weit von hier und
da. Versuchst du noch deinen Fake-Namen zu merken?
Plötzlich tauchen die vor dem Fenster auf, vor dem Schaufenster und winken so, ey, und zeigt mir so ein Telefon. Und ich so, ich muss da kurz rangehen. Und so hat das begonnen. Und das ist eine lange Geschichte, die gibt es auf YouTube. Im Endeffekt, was ich das erste Mal in meinem Leben damals gesehen habe, wir waren in einer fremden Wohnung, da waren viele Leute, es war eine gefährliche Situation, wir mussten Kontrolle über diese Situation bekommen. Alle stehen auf, es wird hektisch und er schaut mich kurz an, lacht so, so ein kurzes Grinsen, so eine Millisekunde und im nächsten Moment rastet der aus, schlägt einen Schrank kaputt, tritt eine Tür, jetzt ist hier Ruhe, ihr setzt euch denn hier, blablabla. Und alle setzen sich hin und zwischen, während er kurz ausrastet, schaut er mich nochmal kurz an.
Wieder so,
ich mach nur Spaß. Ist nur Spaß.
I'm just having fun.
Und das ist, was ich meine, was er jetzt auch gerade gesagt hat, das kriegen wir nicht wirklich erklärt, aber dieses, du warst ja nicht mal wirklich sauer. Es sah nur super aggro aus und alle würden denken, der hat ein Aggressionsproblem. In Wirklichkeit hat er gerade Spaß.
Und das ist so interessant, weil ich erlebe dich jetzt gerade als jemanden, der totale Entspannung ausstrahlt, zugechillt. Ich versuche mir vorzustellen, wie du jetzt dieses Studio auseinandernehmen würdest und das fällt mir schwer. Das ist ein sehr interessanter Twist.
Mhm. Aber da haben wir schon. Hast du ja heute früh auch schon gekifft. So weiß ich, weil es ist ja. Das muss man raustherapieren. Wir brauchen seinen Urkern wieder.
Wir müssen die aggressive, wilde Bestie zurückholen.
Genau.
Ich möchte mal kurz eine Lanze brechen für alle Leute, die eine Axt besitzen, die keine Holzfäller und keine Gewaltstraftäter sind. Es gibt auch Leute, die mögen einfach Äxte oder Outdoor-Aktivitäten oder sind Bundis oder sowas.
Ich bleib also, dabei. Wenn du eine Lieblingsaxt hast, ist er verdächtig.
Meine Mutter hat sogar eine Lieblingsaxt.
Verdächtig.
Aber die hackt doch Holz und hat einen offenen Kamin. Also bei euch war das Liebe auf den ersten Blick mit der Übergabe der Axt.
Erzähl du mal, warum hast du einen 64er bekommen?
Also ich musste zu einem Gutachten antreten, das ursprünglich für den Paragraph 66 war, also für die Sicherungsverwahrung.
Mit der du dich auch gut auskennst, Max. Ne?
Ja, dasselbe Gutachten.
Mhm. Ja, und ist ja klar, dass das der absolute Albtraum ist, was auch vom Strafmaß das höchste wäre, was überhaupt ein Richter halt aussprechen kann in Deutschland.
Also jetzt vielleicht auch für die, die sagen, warum mogelt sich da einer beim 64? Ja.
Sei mal in der Situation.
Sei mal in der Situation. Das Ding war, ich versuche es jetzt einmal kurz zu erklären, so dieses 64er-Ding. Du bist vorbestraft gewesen damals schon. So, heißt, wenn ihr erstmalig ins Gefängnis kommt, habt ihr die Chance, 2/3 zu bekommen. Nehmen wir jetzt die 9 Jahre, die er bekommen hat. Von den 9 Jahren, wenn du das erste Mal reingehst, sitzt du 6.
Genau.
Wenn es halbwegs läuft.
Gut gerechnet, ja.
Du hättest sogar die Halbstrafenchance, aber sagen wir mal, es läuft so mittel und so halb, dann gehst du nach 6 raus. Er als 2-, 3-, 4-, 5-maliger kriegt gar nichts. Mhm. Er macht 9 Jahre definitiv und hat die Sicherungsverwahrung im Rücken, heißt, er macht vielleicht 15. Wenn er aber einen 64er kriegt, wie war es damals, 64er ungefähr? Wann durfte man, wenn es gut läuft?
2 Jahre.
Boah, schau, ich hätte jetzt 4, 5 getippt, das ist so.
Verstehst? Mhm. Dann sitzt du ein paar Jährchen aber im Knast, Vorwegvollzug, 3, 4.
Ist ja ein Bruchteil.
Machst dann nochmal 2, bist nach 5 draußen, wenn es gut läuft.
Ja.
Dein Ziel ist, ich muss hier raus, 64er ist meine Chance.
Genau. Und also ich habe es gesehen auf dem Zettel vom Gutachter, dass er mich halt auf alles fragen muss, also auf jeden Paragraphen. Also 64er, 63er ist auch Zwangstherapie, aber hat nichts jetzt mit Drogen zu tun, für die richtig kranken Leute halt, sage ich mal so. Ist auch nicht begrenzt.
63er ist das, worüber wir zum Beispiel mit der Nachlasalmi gesprochen haben. Mhm. Wenn du da wirklich also Probleme hattest, die Realität, die die anderen haben,
anzuerkennen.
Also, da ist noch eine Person mehr im Raum.
Oder halt Straftaten, richtige.
Genau, Straftaten
und so.
Wo du dann den Kopf mitgenommen hast, mit dem du ein bisschen Zeit verbracht hast und so. Das kann 63er sein. Und du sagst immer Zwangstherapie. Die werden es, glaube ich, so nicht sagen. Mhm. Aber das ist natürlich faktisch richtig. wir kommen auch gleich, du hast so ein gutes Beispiel, wo du mal jemandem erklärt hast, warum du gezwungen bist.
Also wenn ich richtig verstehe, kann man auch eine Therapie als Ersatz für eine Strafe bekommen, nicht nur im Zusammenhang mit Drogen, sondern auch mit anderen Geschichten.
Ja.
Dann auch abhängig wahrscheinlich von dem Therapieerfolg in Anführungszeichen, also wie die Einschätzung ist, die Prognose ist, also daran bemisst sich dann, wann der Mensch möglicherweise wieder freikommt?
Jein, aber es bemisst sich vor allem an der Höhe der Strafe, mit der du reingehst.
Ah.
Also der 64er.
Ja. Und über den reden wir auch heute größtenteils.
Genau. Mhm. Weiter, der Gutachter hat dann gefragt.
Ja, und dann habe ich ihn halt mehr darauf gebracht, dass ich halt alles, was wir halt verkauft haben, auch konsumiert habe. Mhm. Und da das halt einfach durch die Bank war und er mir nichts anderes nachweisen konnte und ich schon
mit nichts anderes längere
Zeit in der U-Haft schon war. Also ich konnte es nicht beweisen, dass ich was genommen habe, aber die konnten mir auch nicht das Gegenteil beweisen. Mhm. Und das war halt auch die Lücke. Also er musste mich halt auf Suchttherapie prüfen. Und das sind dann auch wieder andere Fragen natürlich, aber so habe ich ihn halt überredet oder verarscht halt einfach.
Ja, dass manipuliert, der mich halt, genau.
Deswegen haben wir dich auch heute hier. Also du bist nicht der, der den 64er meiner Meinung nach wirklich gebraucht hätte.
Es ging eher darum, nicht in den SV, Sicherungsverwahrung zu kommen.
Das ist ja schon mal ein richtig spannender Einstieg. Danke erstmal dafür. Es braucht eine Menge Mut, sich hier hinzusetzen und das auch so rauszuhauen. Die erste Frage, die ich hätte, ist, nur weil du die Kriterien nicht unbedingt zu 100% erfüllt hast, hast du denn geballert?
Nur gekifft.
Okay.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dieses Streitthema, wo man schon streiten kann, weil du hast massiv viel gekifft.
Wollen wir das mal ein bisschen an Zahlen festmachen? Was ist in eurer Welt damals massiv viel gewesen? Oder ist immer noch, wie auch immer?
Wir müssen sagen, wir haben in Holland gewohnt, ne? Also es war jetzt nicht, das war so die Quali, die du jetzt auch schon hier hast halt.
Hast du Joints wie Kiffen also geraucht?
Nee, ich habe sogar eine Bon geraucht. Das ist ganz alleine. Ich habe die selber sauber machen müssen immer.
Oh nein!
Der hat sich geweigert, also, die Bon zu rauchen.
Alter, auf keinen Fall was.
Also ich kann mich erinnern, zu meiner Hochzeit habe ich 9 Gramm am Tag geraucht.
Das ist sehr viel.
Ja, das ist ja ein Fulltime-Job.
Ja.
Der Tag hat ja auch 24 Stunden.
Nee, wir haben, ich würde mal sagen, so zwischen 2 und 5.
Mhm.
Oder? Weil bei der Verhandlung gab es eine Szene, wo werde ich nicht vergessen, wo der Richter, ja, aber bla bla, und 7 Gramm wollen sie geraucht haben, 7 Gramm. Und er so, hä? Geben Sie mir, ich rauche die vor Ihnen, während der Verhandlung jetzt. Also du so, geben Sie mir, jetzt legen Sie hin, ich rauche, während Sie reden, 7 Gramm, kein Problem. So.
Hat der Richter sich sicher gefreut, aber ja.
Und jetzt zurück zu Romans Frage. Glaubst du, Kong, eigentlich ja eine Therapie wäre, wenn die richtig gemacht worden wäre? Nehmen wir mal an, es gäbe diese tolle Therapie, die gut funktioniert hätte. Hättest du dann die Kriterien erfüllt mit dem Gekiffe?
Nee.
Warum nicht?
Ja, ich wollte es auch wirklich wissen. Darum habe ich einen extra Test gemacht, ob ich süchtig bin oder nicht.
Hm.
Und da ist halt rausgekommen, ich habe nur einen Hang, etwas zu nehmen. So im Zweifel, ich habe Zahnschmerzen und ich nehme halt eine Tablette dagegen, weil ich halt keinen Bock auf Schmerzen habe. Und das ist aber ein Hang, etwas zu nehmen. Aber jetzt
kein Sucht.
Jetzt kommen wir zu dem ICD, den wir diese Staffel wahrscheinlich noch ein, zwei Mal hören werden. Da gibt es ja 6 Kriterien. Und wenn 3 davon erfüllt sind, dann zählt man eigentlich,
haben wir die im Kopf,
als suchtgefährdet, als süchtig. Googlest du sie gerade?
Ja.
Okay, check.
Starker Wunsch oder Zwang, das Medikament zu konsumieren?
Safe, mein Tag.
Zwang, nein, aber starker Wunsch, ja. Okay, 1. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Menge und der Beendigung der Einnahmen.
Übersetzt, wenn du einmal angefangen hast, kannst du dann noch nach der ersten Tüte sagen, ich höre auf? Oder geht es denn regelmäßig bis Open End?
Ich kann sagen, höre ich auf.
Ich nicht.
Ich kann auch sagen, ich höre auf.
Ich auch.
Drittens, körperliche Entzugssymptome.
Ja, ist ja bei Gras eigentlich nicht so richtig, doch, außer hat Schweiß.
Sogar ich. Ja, Schweiß ist schon ein Symptom.
Das reicht eigentlich. Habe ich aber nicht.
ich
höre nie auf zu kiffen. Muss man auch dazu sagen.
Zu schwitzen.
Aber geben wir uns den Punkt?
Ich gebe ihn mir. Also
du träumst, wenn du nicht kiffst.
Was?
Auch nicht. Ja. Okay, Toleranzentwicklung und Dosissteigerung.
Ja.
Also das trifft, glaube ich, bei jedem zu, der regelmäßig konsumiert.
Habe ich nicht. Sorry, seit 20 Jahren nicht.
Ich auch nicht.
Ich kiffe jetzt weniger als ein junger Mensch. Viel weniger.
Was ist denn mit euch los?
Ich die letzten, also seit ich ein Rezept habe, die für die letzten 5-6 Jahre hat sich meine Dosis null verändert, eher weniger.
Also ich muss sagen, Toleranzentwicklung habe ich schon beobachten können bei mir, insofern, als dass ich früher, und ich habe ganz, ganz, ganz lange gar kein Cannabis konsumiert, aber früher war ich so stoned, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr sehen, es war wirklich Knockout. Mhm. Und heute, wenn ich einen Joint rauche, kann ich putzen, kochen, reden. Also ich habe da schon eine Toleranzentwicklung feststellen können.
Aber also ich meine, ihr habt erzählt, dass ihr 2 bis 3 Gramm am Tag geraucht habt, Max. So genau. Und ihr werdet doch nicht an Tag 7 der Woche genauso high gewesen sein wie an Tag 1 der Woche, oder doch?
Das habe ich bei anderen Sachen. Bei Koks habe ich es massiv. Also wenn du nie guckst und du guckst 2 Lines, dann hast du was davon. Wenn du viel guckst, dann hast du davon nichts.
Und ihr habt zu der Zeit, darum geht es ja eigentlich, nur Cannabis konsumiert.
Ja.
Okay,
das Schlimme ist ja ich nicht. Aber ja, du nicht. Ich habe durchkonsumiert. So. Er hat nur Cannabis konsumiert.
Aber es war ja alles vorhanden, ja, in Hülle und Fülle, mhm, und mich hat es einfach nicht interessiert.
Stark eigentlich.
Okay, obwohl ich davor auch schon alles halt probiert habe, ne, oder meine Phasen hatte mit Amphetamin oder Kokain natürlich auch. Mhm, aber es war alles Jahre davor halt und es hat Phase vorbei und dann interessiert es nicht. Egal, ja, wie viele Kilos vor dir sind halt. Und
super spannend. Was haben wir da für ein Kriterium?
Erhöhter Zeitaufwand, um sich die Substanz zu beschaffen oder sich von den Folgen des Konsums zu erholen, verbunden mit Vernachlässigung anderer Interessen.
Also alles dreht sich nur noch um Stoff.
Ja, haben Dealer halt nicht, weil liegt immer da.
Okay, sind wir jetzt bei 3.
Fortgesetzter Konsum trotz Folgeschäden.
Also im Prinzip, die Sucht hat mich im Griff. Insofern, mein Alltag hat sich etwas verändert zum Schlechteren. Ich mache aber trotzdem weiter.
Ja, oder du bist high irgendwie mal in einen Autounfall geraten und denkst dir, also am Gras kannst du nicht gelegen haben, der ist einfach scheiße gefahren, ich rauche weiter. Die meisten Leute kennen das von Alkohol, ne? Das ist das Paradebeispiel von Alkohol, Straßenverkehr.
Zigaretten, du wachst in der Früh auf, du hustest erstmal. Wie viele Raucher haben dieses, ich huste in der Früh erstmal 5 Minuten,
den
normalisiert?
Ja.
Dann rauchen sie weiter, so. Ja. Also sorry, 3 haben wir alle irgendwie.
Ja klar, 3 findet man easy.
Also war die Therapie Millionen von Euro doch berechtigt. Okay, jetzt geht's weiter. Du hattest aber ja den Plan, das zu bekommen. Also und das ist vielleicht die Frage der Folge. Ist es krank, sich krank schreiben zu lassen, obwohl man weiß, dass man eigentlich
nicht
dorthin gehört?
Oh, das ist eine super Frage. Ja. Darf ich das an der Stelle kurz nach draußen geben? Wie oft habt ihr euch schon krank gemeldet, obwohl ihr nicht krank wart?
Es ist interessant, weil jeder, der jetzt denkt, ey, der hat sich eine Therapie verschreiben lassen, obwohl er die gar nicht braucht. Wer von euch hat schon wegen der Klausur sich krank gemeldet? Weißt du, also wollt ihr mir erzählen, ihr würdet es wegen 5-6 Jahren nicht machen?
Ganz genau.
Oder das beste Beispiel ist doch, ey, einfach mal das Wochenende um einen Tag verlängern.
Ja.
Jedes Unternehmen kennt das, jeder Arbeitnehmer kennt das. Und da geht es um einen Tag in der Woche und ihr seid frei.
Ganz genau. Und dafür macht man schon den Aufwand, zum Arzt zu gehen, sich ins volle Wartezimmer zu hocken, sich dann irgendeine Geschichte auszudenken, vielleicht sogar noch Antibiotika oder Ibus verschreiben zu lassen, die man niemals nehmen wird, weil man nur diesen einen Tag frei haben möchte.
Genau.
Und dann jetzt auch noch an die andere Fraktion. Wie oft seid ihr denn eigentlich schon arbeiten gegangen, obwohl ihr eigentlich krank wart? Und was war der Grund, dass ihr gesagt habt, ich gehe trotzdem arbeiten? Also da ist ja eine Menge hinter. Verlustängste, vielleicht kannst du die eigene Familie nicht ertragen, dann hast du ein ganz anderes Problem. Aber dass ihr genauso krank.
Naja, die Rechnung, die war ja eigentlich ganz anders. Also persönlich vom Richter haben wir eine Ansage bekommen, wenn wir nicht da groß mitspielen, dann wird er die höchste Strafe aussprechen, also bis 15 Jahre, mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also wir müssen uns bewegen, um jemals nochmal aus dem Knast zu kommen. Und davon wollte ich eigentlich weg. Da ging es noch gar nicht um nur 9 Jahre absitzen oder so. Das ging darum, um überhaupt nochmal rauszukommen.
Eine Perspektive zu sehen überhaupt.
Spannend, wie du das sagst. Es ging nicht darum, nur 9 Jahre. Überleg mal, 9 Jahre. Manche Leute haben in der Zeit 6 Beziehungen, 2, 3, 4 neue Jobs. Das ist echt viel Zeit.
Eine Dekade quasi.
Es stand also einiges auf dem Spiel so. Wir sind beide keine 31er, wir haben beide absolut nicht kooperiert und dann bleiben dir halt nicht viele Möglichkeiten vor Gericht. Aus den RAF-Zeiten gab es mal so dieses Zitat, der Gefangene kann nur eine Verhaltensänderung durch Verrat zeigen. Es gibt keine andere Möglichkeit für einen Isolationsgefangenen, irgendwas zu beweisen, was der Staat sehen will. Mhm. Was soll ich denn sagen? Ich habe mich innerlich geändert, interessiert ihn Scheiß. Die wollen, dass du jemanden verrätst.
Klar.
Haben wir nicht gemacht. Jetzt haben sie dir tatsächlich gesagt, okay, 64er ist drin für dich?
Ja, wir nehmen uns mal mit in die Situation, genau.
Das war halt die Forensik in Erlangen, also Uniklinik halt. Im Konvoi bin ich dahin gefahren worden, weil ich irgendwie die einzigste höhere Sicherheitsstufe irgendwie hatte oder brauchte. Von ganz Bamberg, da war ich in Urft.
Ja, die sind sowas nicht gewohnt.
Ja, und da bin ich dann auch am Abend von den anderen Gefangenen ausgelacht worden, ne? Weil die halt sowas noch nie gesehen haben, so ein Aufriss halt, dass mitten in den Innenhof kommt halt ein Kommando von der Polizei halt.
Und wirst du auch in Handschellen reingebracht?
Hand- und Fußschellen, also so ein Gürtel, wo dann die Hände dran sind, ja.
So beginnt dein Morgen an dem Gutachten. Weißt du, das muss man ja mal mit reinnehmen, das wird Ehrlichkeit erwartet, das wird transparent. Am besten solltest du dich so gut wie möglich verkaufen. Aber davor holen sie dich wie Hannibal Lecter.
Alles Panzerglas, weiß ich noch. In dem ganzen Raum, da war halt nur ein Tisch und so ein Hocker davor halt, der auch so einbetoniert halt ist.
Ja, damit du nicht rausreißt.
Das muss man mal dazu sehen, so.
Absolut.
Was das mit den Menschen ja macht, wenn du so schon ankommst. Das ist schwer, dort nicht dann eine Fuck-You-Attitude mitzubringen, weißt du, ich meine?
Wir haben 3 Wochen Verhandlung gehabt und ich musste währenddessen zu dem Gutachten. Und dann habe ich schon das Vorwissen gehabt, dass wenn ich einen 64er bekomme, ist die SV weg und so.
SV-Sicherungsverwahrung?
Genau.
Jetzt kommst du an, Uniklinik.
Und während ich halt das Gutachten mit ihm gemacht habe, der hat mich 3 Stunden halt befragt und der hat immer mitgeschrieben. Und dann habe ich halt so auf dem Kopf, habe ich dann so die 64 gelesen und dann habe ich halt mir selber so auf die Schulter und Chaka, hast es geschafft halt.
Okay, check, verstehe.
Das alles, das war sowieso nur ein Deal. Die Verhandlung immer im Richterraum hinten, ne? Das war gar nicht vorne im Saal. Die sind immer rausgekommen mit irgendwelchen Zetteln, mit Zahlen drauf, ob wir zufrieden sind oder nicht.
Zahl gleich Jahre haft.
Du weißt schon, alles, was nicht 15 sind, ist gut.
Ich habe Sachen zugegeben, was die gar nicht der Wahrheit entsprachen.
Damit Hauptsache, die Zahl sinkt.
Ja. Hauptsache, das passt halt für alle. Jeder kann sein Gesicht wahren, so ungefähr.
Ja, es ist irgendwie auch ein riesiges Charadespiel.
Theaterstück.
Voll.
Okay, jetzt kriegst du das Urteil. In dem drin steht, du bist krank, du hast die Straftaten begangen, weil du in dem Fall suchtkrank bist. Mhm. Das ist nämlich wichtig, dass die Leute den Ablauf mal verstehen. Mhm. Was ist der nächste Schritt?
Vorwegvollzug.
Was ist Vorwegvollzug?
Wie viel Haft du trotzdem absitzen musst, bevor du auf Therapie gehst.
Also eigentlich hat man festgestellt, okay, du bist krank, deswegen therapiebedürftig und wir stecken dich jetzt trotzdem in Knast.
Hä?
Wie viele Jahre waren das bei dir? Vorwegvollzug?
5 Jahre.
What the fuck, Alter?
Weißt du, danach kriegst du eine Therapie.
Das heißt, in dem Raum, in dem du dich kurz selbst auf die Schulter klopfst und denkst, Diggi, ich hab's geschafft, ich krieg den 64er, weißt du da schon, dass du vorher noch 5 Jahre reingehst?
Ja, klar.
Das war für dich trotzdem der bessere Deal.
Weil ich war ja schon 2 Jahre Urhaft.
Dann sind wir schon bei 7.
Nee, sind wir 3.
Ja, es sind nur 3.
Ah, das wird abgezogen. Ja. Aha.
Ja. Wir haben 2 Jahre gebraucht, um das zu verhandeln.
Ja, wir waren nur 2 Jahre Urhaft. Jetzt ist das Interessante auch, du kommst jetzt natürlich nicht anhand dieser Strafe, also in dem, was du weißt, was du eigentlich sitzen musst, dann müsstest du ja in einen Niedrigstrafenvollzug, also in eine niedrige Sicherheitsstufe, viele Lockerungen. Nein, sondern die gehen nach dieser Gesamtzahl, die du bekommen hast, was ja bei dir 9,5 waren, heißt wohin? Straubing.
Schön.
Du gehst also in ein Hochsicherheitsgefängnis, obwohl du eigentlich relativ wenig Strafe vor dir hättest, was dazu führt, du wirst trotzdem behandelt wie der mit der Höchststrafe.
Du kriegst ja keine Sonderbehandlung, nur weil du da jetzt nicht hingehörst quasi.
Fertig.
Ja.
Wir haben uns dann auch in Straubing wieder gesehen, also nach der Verhandlung dann das erste Mal und so. Und dann hast du einfach dort nochmal 2,5 Jahre oder so Straubing gemacht. Ne?
Wie sich das anhört, doch mal 2,5 Jahre Straubing.
Ja. Und wie läuft es dann? Wann weiß man, wann man auf Therapie geht? Wie erfährt man das und wie wird das geklärt?
Also bei meiner Verurteilung war noch, dass du bei deinem 2/3-Zeitpunkt auf Therapie gehen kannst. Mhm. Und dann hat sich das aber geändert auf Halbstrafe.
Ah ja, genau, das war eine gute...
2 Jahre vor Halbstrafe.
Zwei Jahre vor Halbstrafe, gehst du auf Therapie.
Weil die Therapie angerechnet wird als
Strafe. Genau.
Ja. Und dann heißt es bei dir sozusagen nach...
Also 2 U-Haft plus 2 Vorwegvollzug.
Bin ich gegangen.
Zur Therapie.
Eine Frage zwischendurch. Aus heutiger Sicht, so wie du jetzt vor uns sitzt, würdest du sagen, auch wenn es nicht die Therapie war, die ich eigentlich gebraucht habe, die ich mir manipuliert habe, um keine 15 Jahre machen zu müssen oder vielleicht sogar noch länger, habe ich doch professionelle Hilfe gebraucht für mein Leben? Verstehst du, wo ich hin will?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mir selber überlegt, was kann ich mir da rausziehen? Und da sind dann natürlich ganz andere Sachen rausgekommen, die mit der ursprünglichen Therapie dort gar nichts zu tun haben natürlich.
Ja, aber die fangen ja schon an, mit dir zu reden, du fängst an zu denken und dann passiert es halt.
Ja, aber jetzt so mit einer Suchttherapie oder so hat es überhaupt nichts zu tun.
Wir können ja mal einfach ganz kurz gucken, wie so der Ablauf und die typischen Inhalte jetzt einer Drogentherapie nach Paragraph 64 wären.
Nach 64, okay.
Genau. Es geht immer los mit der Aufnahme und Diagnostik. Das heißt also Einweisung, forensische Entziehungsanstalt. Ja, dann wirst du angeguckt, körperlich, psychische Untersuchung. Und es gibt vor allem auch diese Erfassung der Suchtmittelbiografie. Heißt, wann hast du angefangen zu konsumieren? Wie viel konsumierst du? Was konsumierst du? Bei jemand wie Kong beginnt hier die Lüge.
Mhm.
Im ersten Moment. Weil jetzt reicht es nicht mehr zu sagen, naja, ich kiffe halt, weil ich sonst einfach super aggro bin. Und ich weiß, dass es anderen Leuten auch so geht, weil ich die betreue. Tatsächlich, ne? Mein Nachbar klaut mir Hundefutter. Ich weiß, das Paket war gerade noch da. Dann höre ich seine Tür, das Hundefutterpaket ist weg. Ich möchte ihm jetzt die Tür eintreten, ich möchte seinen Schädel spalten, ich möchte ihn so verprügeln, dass ich, einfach, es ist so ein Gewaltding. Jetzt gehe ich hoch, ignoriere das und ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Das bin ich.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber anfange zu kiffen, denke ich mir, mein Gott, das waren jetzt 29 Euro Hundefutter, er stellt sie vielleicht morgen wieder raus und wenn nicht, kann ich nochmal klopfen und wenn nicht, dann hat er mich um 30 Euro beschissen.
Bringt mich jetzt nicht um.
Schmeiße ich dafür mein Leben weg? Nee, aber das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich nicht Hallo. Punkt. Und das schaffe ich aber ohne Kiffen nicht. Oder hab's an einer gewissen Punkt in meinem Leben nicht geschafft. Das darf ich aber nicht sagen, dass ich dafür kiffe. Und ich muss sagen, ich habe ein problematisches Kiffverhalten. Ich kiffe den ganzen Tag. So, ja. Da geht das Lügen schon los.
Mhm. Super Beispiel.
Voll.
Also du bist damals nach Parsberg gegangen.
Also jede Haftanstalt hat ihren Haus 64er.
Mhm.
Und das wäre eigentlich Mainkofen bei Straubing gewesen. Da war ich 3 Monate. Und ich habe sofort gemerkt, ich werde es dann nicht schaffen.
Inwiefern?
Zum Beispiel auf dem Zimmer haben die halt Kameras gehabt.
In deiner Privatzelle.
Halt 24 Stunden, außer auf dem Klo, wirst du halt...
Der Grund dafür ist sicherlich, also du warst eh ein Einzelner. Ach so, Konsum. Ja. Mhm. Weil aus Psychiatrien oder forensischen Kliniken kenne ich das, dass Menschen natürlich überwacht werden, weil sie in unbeobachteten Situationen sich gegebenenfalls selbst was antun könnten.
So werden sie es auch verkaufen, dass es deswegen da ist.
Mhm.
Aber aus der Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich ja in den letzten 6 Jahren auch gemacht habe mit Menschen, die auf Therapie waren, es gibt schon echt harte Regeln. Wenn du beim Konsum erwischt wirst, wenn du es ganz freiwillig machst, dann sind es meistens 3 Mal, bevor du gehen darfst. Wie ist es bei dir gewesen?
Die einen sagen, ohne Rückfall ist es keine Therapie. Und die anderen sagen halt das Gegenteil. Es kommt echt immer drauf an, wer da das Sagen hat.
Ja,
erst in den letzten paar Jahren sind ein paar Gesetze, die halt für jeden auch gelten. Das ist nämlich immer das.
Verstehe.
Was ist das Setting?
Das ist so ein Stufenprogramm.
Also du kommst da rein und was sind die Regeln, mit denen du dich jetzt erstmal arrangieren musst? Stufe 1, ohne
im
irgendwelche
Endeffekt
Lockerung.
Nicht anders wie Knast.
Mhm.
Du darfst nicht raus, die anderen gehen halt raus, kommen wieder.
Du guckst
bist halt neu und darfst eigentlich gar nichts machen. Kannst auch nur eine Stunde dann irgendwie in den
Hofgang.
Hof gehen oder so oder in den Garten.
Hast halt und dieses überwachte Zimmerchen sonst und musst dich irgendwie die 23 Stunden beschäftigen.
Genau.
Hast du dann auch schon feste Therapiezeiten und Termine oder auch Tagesstruktur?
Man hat schon auf jeden Fall Gespräche, Einzelgespräche, Gruppengespräche.
Was sie noch machen, ist die Feststellung von Komorbiditäten. Also was hast du sonst noch? Da ist bei Leuten wie Kong natürlich PTBS.
Genau.
Mhm.
Die eigentlich dann auch diagnostiziert werden muss. Und du hast mir genauso erzählt, dass die Chefin gesagt hat, ich müsste bei Ihnen eine PTBS-Therapie machen. Die kann ich in diesem Setting aber nicht machen. Ich kann nicht in diesem Gruppensetting und dem Suchtsetting und der Zeit, die ich habe und im Zwangssetting eine Traumatherapie mit Ihnen machen. Das ist gar nicht möglich. Ist es nämlich nicht.
Ja.
Jetzt kommt der individuelle Therapieplan. Abgestimmt auf dich. Das spielt natürlich die Zeit eine Rolle, wie lange ist veranschlagt. Also die ist anders, wenn du jetzt noch 3 Jahre Reststrafe hast oder 6 oder 7.
Ich habe gehört, in der Praxis ist es auch oft so, dass diese Gespräche aufgrund von Personalmangel und so weiter ausfallen und viele Patienten und Insassen Tage und Wochen manchmal gar kein Gesprächsangebot haben, einfach aufgrund vom System wieder, weil Personalmangel besteht und du gar keine Möglichkeit hast, auch in der Therapie weiterzukommen, wenn das Therapieangebot wegfällt.
Da muss man auch mal wirklich sagen, wenn du jemanden heilen möchtest, kannst du ihn nicht in ein krankes System schicken. Sowas macht mich sauer, wenn du schon den Status erwirkt hast, dass man dir hilft. Und dann kommst du irgendwo hin, wo du, sagen wir, 10 Stunden am Tag alleine gelassen wirst.
Du bist ja nicht mal unbedingt allein, sondern du bist mit anderen Junkies, Alter. Witzigerweise, jetzt wirst du gleich mit den Ohrenschlagern rummern, kommt jetzt die Stabilisierung und der Entzug beginnt. Sitzt seit 3 Jahren.
Hä?
Ja, ja.
Dann ist er doch entzogen.
Ja, heißt Urinkontrolle, hoffentlich bist du negativ. wenn du positiv bist, eh scheiße. Wie ist die nächste Stufe?
Du kannst nicht einfach die Zeit abwarten, bis die Stufe dann automatisch kommt, sondern du musst halt eine Prüfung quasi machen, so. Und musst einen Vortrag dann auch halten und
über dich selbst quasi.
10 Minuten frei reden war das und so. Du hast ja auch Vorgaben, was da alles mit drinnen sein muss. Und dann wird halt beraten, ob du die nächste Stufe bekommst oder nicht. Mhm. Dass du dann schon rauskommst, dann mit Begleitung.
Und hast du in der Zeit einen Anwalt oder eine Anwältin, die dir dabei hilft, zum Beispiel diesen 10-Minuten-Vortrag auszuarbeiten? Nee. Oder ist das alles, das oder Therapeuten, die das mit dir machen
wollen? Alleine machen.
Alleine, okay.
Ja. Jetzt erste Motivationsarbeit kommt, so hey, warum musst du dich ändern? Warum soll der Patient sich ändern? Was natürlich auch ein anderes Setting ist, als wenn du von draußen reingehst.
Aber auf der anderen Seite, und das haben wir in den letzten 4, 5 Jahren hier auch regelmäßig gehört, also natürlich kommst du im Knast an Stoff, deswegen...
Da ist mehr als draußen.
UK schon. Leute kommen mit Absicht dort positiv an, weil die das auch gecheckt haben. Was hat der Therapeut noch... Also sorry Leute, ich liebe euch, wenn ihr Therapeuten seid und ich liebe euch eure Arbeit. Sorry, dass ich da heute so hart mich anhöre. Ihr seid nicht alle so. Aber das findet ihr doch alle ein bisschen geil. Wenn jemand kommt, der im Arsch ist und sich vor euren Augen ändert, heißt es natürlich viel geiler, wenn jemand positiv auf Opiate kommt und dann in 3 Jahren entlassen wird, als wenn jemand schon clean also kommen würde.
Woher soll der Erfolgsweg denn kommen, ne? Also umso schlechter du startest, umso besser die Entwicklungsprognose.
Aber das ist tatsächlich so. Das war ja einer der Gründe, warum ich entlassen wurde. Die haben gesagt, sie sind Erfolg, sie haben sich ja verbessert. So, ich bin nur müde gelaufen. Also. Jetzt geht's eigentlich direkt los. Das ist das Schöne eigentlich, dass du nicht mehr jetzt 10 Jahre wartest, sondern wenn du dort bist, du gehst direkt in therapeutische Behandlung. Ist ganz zentrales Element dieser Maßnahme. Einzeltherapien, Gruppentherapien. Es gibt sowas wie Krankheitseinsicht. Das ist dann das, was Kong, was du auch immer erzählst mit den fast schon so Referate, wo du dann aufschreibst, warum bin ich schlecht, wie ich bin.
Ja, das finde ich cool. 10 Minuten freies Sprechen über meine eigene Krankheit.
Vor anderen in einem Gruppensetting.
Also ganz ehrlich.
Wo jeder drauf geiert, dich in den Rücken zu stechen, wenn du dich umdrehst.
Ja.
Rückfallprävention, Aufarbeitung von Kindheit, Trauma, Kriminalität. Wir haben diese Verbindung natürlich auf dem 64er mit den schweren Straftaten. Also das sind ja Kriminelle. Das ist ja nicht mehr nur die Sucht, sondern es ist ja die Kriminalität.
Wenn es ja die Sucht gewesen wäre in dem Fall.
Wenn es die Sucht gewesen wäre, Impuls. Man hatte früher immer gesagt, ich habe das machen müssen, um meine Sucht zu finanzieren. Das war früher die Karte in den 64er, ganz früher und in 35er. Das Problem hast du natürlich, wenn du 100 Kilo verkaufst, im Monat ist dann so, jo, ist mir entglitten.
Ja, upsie.
Impulskontrolle lernst du, Selbstwert, Emotionsregulation, sind alles die Sachen, wo wir hoffen, dass sie im Kong eigentlich was bringen.
Voll.
Und jetzt gibt es eben Vermittlung zu Strategien zur Lebensbewältigung ohne Drogen. Was hältst du davon?
Wenig. Also sorry, aber das, also, ihr kennt mich ja. Also müsste man an der Stelle mal ganz grundlegend, was ist Lebensbewältigung, was sind Drogen? So. Dann müssen wir erstmal die Spielregeln hier aus.
Ja.
Und wenn wir dann genau sind, ja, sorry, aber dann ist das Bullshit. Also ich habe doch gerade mit meinem Therapeuten noch vor der Tür eine geraucht.
Und einen Kaffee getrunken und einen Snickers gegessen. Ja.
Genau.
Ja. Zucker, Koffein, Nikotin.
Boah, jetzt habt ihr mich.
Und was heißt denn Lebensbewältigung? Heißt Lebensbewältigung, ich soll einen 9-to-5-Job 5 Tage die Woche haben? Ich soll meinen Vorgarten irgendwann kriegen? Genau. Ich soll meine 2 Kinder haben? Meine 2,3 Kinder haben?
In dem Fall wäre es ja...
Ein Hund, eine Katze?
Also Lebensbewältigung in dem Kontext würde für mich heißen, nicht mehr kriminell sein. Das muss ja wohl absolut reichen. Ansonsten lässt sich nämlich ein Scheißdreck an, wie ich mein Leben lebe.
Und aller Fairness nach Balkon haben sie es ja dann auch definiert auf, du schlägst niemanden, weil dir sein Gesicht nicht passt. So, ne?
Das ist auf jeden Fall, darauf kann man sich auch einigen. Ne?
Viertens ist dann in diesem Stufensystem eben die soziale und berufliche Rehabilitation. Da geht es darum, und das ist wirklich wichtig bei echten Junks, sage ich jetzt mal, Aufbau von Alltagsstruktur. Mhm. Wenn jemand seit Jahren sich nur noch darum kümmert, wo er irgendwie den nächsten Schuss herkriegt, dann ist da ein Tagesplan, bei dem das nicht drin ist. Den musst du erstmal füllen.
Den musst du erstmal erstellen.
Super viel Zeit, ja, und ich habe euch von meiner neu gewonnenen Struktur erzählt.
Mhm.
Alter, meine einzige Struktur nach der Therapie war Arbeiten. Arbeiten, 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 arbeiten. Um irgend... Und das klingt komisch, aber wenn ich so darüber nachdenke, ist das schon so, ich stürze mich jetzt da rein, ganz klare Suchtverlagerung, damit ich stabil bleibe und Selbstwert generiere.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch keine echte Struktur.
Ja, vor allem, du hast nicht gelernt, was, die lernen dir da tatsächlich auch, wie du deine Freizeit gestaltest.
Mhm.
Bei so einem Tagesplan geht es dann nicht mehr nur darum, was machst du, wenn du um nicht beschäftigt während der Arbeit, sondern es geht auch darum, hey, was wäre denn ein Hobby außer Crack rauchen? Deswegen haben die auch so Angebote mal, wie Klettern gehen, wie mal Sport gehen, wie Ballsportarten und sowas. Das ist schon, das wissen die und da haben sie recht.
Dann
das ist auch nicht alles scheiße. Müssen wir auch
das wissen. Ist schon sehr geil. Also da darf sich der ein oder andere ambulante Suchthilfeträger für Privatpersonen was abgucken.
Absolut, aber du musst ja letztendlich auch logischerweise irgendwie Lebensqualität wieder reinbringen in so ein Leben. Also es muss doch eine Karotte geben, die jeder von uns essen darf, um überhaupt proaktiv vorwärts zu marschieren.
Tatsächlich ist es sogar noch mehr. Du kannst nicht 24 Stunden arbeiten.
Nein.
Also es geht jetzt nicht mal darum, dass dir das unbedingt Spaß machen muss, sondern es geht darum, auch die nächste Zeit zu befüllen, weil du sonst schon wieder, ja, was mache ich denn in den 4 Stunden jetzt, bevor ich einschlafe?
In den Stunden, in denen du mit dir alleine bist.
Genau, da würde ja jetzt eigentlich schon wieder gut reinpassen,
sich wegzuballern.
Natürlich. Und das bleibt aber auch ein echt langer Struggle. Das ist lange das erste, woran ich denke, oh, warte mal kurz, Jenny ist nicht da.
Klar.
Ich habe gar nichts zu tun. Das war jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
Ey, ihr werdet jetzt sagen, ja und so, aber ey, das war einer der Gründe, warum ich jahrelang nicht allein gereist bin.
Mhm.
Weil wenn ich irgendwie ein Mädel dabei habe, so, die mich dann jetzt auch nicht so gut kennt oder so, dann werde ich nicht vor dir anfangen, hier mir Lines zu legen. Wenn ich aber alleine bin...
Was hält dich auf?
Es hält mich nichts auf. Und dann sitze ich abends um 2 da und denke mir, jetzt muss ich aber nochmal los, halt, ja. Weißt du, so irgendwas
und,
machen.
Und dann spielt da aber auch noch ganz krass dieses, wie viel bin ich mir eigentlich selber wert?
Mhm.
Weil wenn du das immer noch nicht kapiert hast, dass du dich liebst oder lieben solltest oder weil du es einfach wirklich noch nicht tust, ja, dann ist doch auch egal, ob ich jetzt baller oder nicht.
Ja.
Witzig, dass du es sagst, weil der nächste Punkt ist Eigenverantwortung beim Erstellen des Tagesplans.
Aha.
Das hast du ja davor nicht, weil wenn du also auf der Suchtbasis funktionierst, dann hast du keine Eigenverantwortung. Deine Verantwortung ist, Stoff zu kriegen.
Im Prinzip bist du fremdbestimmt durch die Sucht.
Genau. Und das redest du dir ja auch ein. So, ich bin fremdbestimmt so in dem, was ich tue. Und da ist Eigenverantwortung. Dann gibt es sowas wie Arbeitstherapie. Das ist natürlich nicht ideal. Es ist ein besseres Tütenkleben manchmal. Schulungen, gegebenenfalls eine Ausbildung. Da haben wir diese ganzen Probleme, dass je älter du bist, desto schwieriger wird es, wenn du... Eins der ganz großen Probleme, die meisten Leute sind doch nicht so lange da wie jetzt Kong, sondern haben halt dann irgendwie nur 1,5 Jahre. Das reicht nicht für die Ausbildung, weil du kommst nicht gerade im September an, whatever. Wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, lassen sie dich oft keine zweite machen. Das ist verbesserungswürdig. Es gibt Sozialtrainings und es gibt dann die Vorbereitung auf das Leben nach der Entlassung, heißt helfen. Du wirst dort nicht entlassen ohne Wohnung, Arbeit, Sozialkontakte. So, im Idealfall.
Das mit dem Arbeitsplatz, das kennen wahrscheinlich viele, wenn du so um Mitte 30, 40, über 40 bist und du hast gelernt, hey, eigentlich würde ich ja mal was anderes machen. Ja, dann gehen wir zum Arbeitsamt und sag, hey, ich hätte gerne eine Umschulung. Dann sagen die, ja, Moment mal, du hast doch hier eine Lehre.
Eben.
Scheiß machen.
Arbeite
hier.
Doch in deinem Job.
Genau.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und das ist gleich eins der interessanten Sachen. So, du musst überlegen, dieses Vorstufen, wie auch immer man es jetzt nennt, bis du irgendwann draußen bist. Also bei jedem Verstoß läufst du wieder rückwärts in eine andere Stufe.
Und bei manchen Verstößen bist du nicht mal dran
da
schuld.
Da gehst du in den Knast zurück und es würde bei ihm dann heißen, wieder 6 Jahre Strafe.
Genau.
Teilweise 64er wird dann nicht mehr angerechnet auf die Strafe. Ihr versteht den Druck nicht, der dort herrscht. Deswegen sitzt er hier, weil sonst können wir auch jemanden holen, der einen 64er einfach gebraucht hat. Das Ding ist, diese Drohung, wir sperren dich ein, bis du Staub bist. Oder du bestehst jetzt eine Drogentherapie. Verstehst du?
Ja. Das klingt am Anfang wie die bessere Wahl, aber diese Einrichtungen sind natürlich A, völlig unberechenbar, weil du weißt nie, mit wem bist du auf dem Zimmer, der auch wie psychisch struggelt. Ne? Also du hast ja keinen Einfluss auf die Mitpatienten. Und ich habe kürzlich eine Reportage dazu gesehen, wo sogar eine Leiterin von so einer Einrichtung gesprochen hat, dass sie es selber niemals aushalten würde. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Menschen, die in diesem System arbeiten, sehen jeden Tag, was für ein Leid das erzeugt und dass man in so einem System kaum wieder gesund werden kann, wenn man dort auch möglicherweise wirklich aufgrund von einer Erkrankung gelandet ist.
Also den Druck kann man sich gar nicht vorstellen, den du gerade beschrieben hast, Max. Du bist ja der Spielball von denen, ne? Wenn du nicht nach deren Pfeife tanzt, bist du weg.
Zu dem Druck nochmal, wo ich als Zugang in Straubing angekommen bin, haben die meine Akte angeschaut und haben die mich erst einmal gefragt, warum ich keine Sicherungsverwahrung habe. Sie verstehen das überhaupt nicht. Und wenn ich den 64er nicht schaffe und wieder nach Straubing komme, werden sie auf jeden Fall die nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragen. Geht jetzt nicht mehr. Ist ein paar Tage später übergekommen, aber damals war es aktuell. Und das war mein Druck, wie ich auf Therapie dann gegangen bin.
Klar.
Wahnsinn.
Und also ich muss es schaffen.
Jetzt haben wir natürlich auf dem 64er eine Situation, die, glaube ich, auch die wenigsten Leute verstehen. Zu der Zeit, als wir verurteilt worden sind, war das ein bisschen auch ein Geschenk für Leute, die andere verraten. Um denen zu ersparen, diese hohen Haftstrafen, die eigentlich der Strafrahmen sind für die Taten, die sie begehen. Mhm. Dann hat man gesagt, naja, dann kriegst du halt einen 64er. Heißt, dass auf dieser Therapie sehr, sehr viele Leute waren, die schon Leute verraten haben, die noch mehr Grund hatten, nicht zurück in den Knast zu gehen, wo alle sitzen, die sie verraten haben. Mhm. Und das in diesem Specken. Setting musst du leben.
Du kannst niemandem vertrauen.
Wie hast du es gemacht, wenn jetzt neben dir zum Beispiel konsumiert wird? Wie hast du es geschafft? Was waren die Strategien? Was hast du getan? Was war nötig?
Also mir war auf jeden Fall gleich klar, mit den bisherigen Regeln komme ich da nicht weiter. Ich muss mich anpassen. Und auch dann Leute absägen lassen im Endeffekt, die ein Risiko für meine Therapie waren.
Ne? Was meinst du mit absägen?
Zum Beispiel eine Regel war halt, bei jeder Gewalt, auch Androhung, fliegst du halt, ne? Mhm. Wieder in den Knast. So. Und wir haben da halt einen gehabt, der auf jeden Fall eine Gefahr für meine Therapie war, weil ich ihn sonst irgendwie gemaßregelt hätte. Ne? Mhm. Und das wäre halt dann auch wahrscheinlich nach hinten losgegangen.
Jemand, der dich provoziert hat, häufig.
Ja, und wo ich halt wusste, so mit der Zeit, ich meine, man lebt mit dem Menschen zusammen und da irgendwann...
Es knallt ja auch einfach mal zu Hause. Also wenn du mit jemandem zusammen lebst, irgendwann kommt es ja zum Streit, selbst wenn beide psychisch gesund sind oder auch keine Substanzgebrauchsstörung haben. Aber sei mal eingesperrt mit Menschen, die ihre Pakete, große Pakete mitbringen und im Prinzip dich jeden Tag herausfordern.
Sehr schwer auf jeden Fall.
Also du hast dann gesagt, ey, pass auf, mein Ziel, also das finde ich übrigens absolut nachvollziehbar, mein Ziel steht vor allem anderen und komme, was da wolle, oder?
Ja, also es war halt so, dieser Typ hat einem anderen eine Schelle gegeben und derjenige, der die Schelle bekommen hat, hat es mir aber auch erzählt. Und dann habe ich halt nur gesagt, das ist scheiße, dass du mir das erzählt hast, du musst es selber jetzt sagen, weil sonst bringst du mich jetzt in... Ja. Eigentlich muss ich es jetzt aufmachen, aber machst du es halt auf. Und ich habe gewusst, indem er das sagt, fliegt der andere. Das war ein bisschen so Schachspielen halt.
Im Prinzip musst du dir dieses Mindset wie die drei Affen aneignen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts, ich sage nichts. Also sogar wenn dir jemand nur was zuträgt, ist das ja schon wieder eine Gefahrensituation für deine Prognose, für deinen weiteren Weg.
Ja, das ist ja gar nicht so leicht, weil dieser du Druck, kannst ja gar nicht nichts sagen in der Therapie. Du bist ja gezwungen zu reden.
Ja.
Ne? Du bist ja gezwungen darüber zu sprechen, was geht in dir vor, was beschäftigt dich gerade.
Ja.
Und natürlich Spannungsfelder innerhalb der Gruppe, das beschäftigt einen und da versucht man dann irgendwie drum rumzuschiffen, sprachlich.
Auf rohen Eiern tanzen, jeden Tag.
Wenn jetzt jemand um dich rum einen Rückfall hat, wie geht die Therapie damit um?
Ja, das kommt jetzt einmal darauf an, wie erkennt man das? Also gibt er selber zu, wird er erwischt, ist die Urinkontrolle vielleicht positiv? Also wie kommt es zur Sprache überhaupt, wie kommt es raus? Und man muss natürlich immer dann so eine Story haben. Also man braucht irgendwie immer im Kopf so einen Sicherheitsplan B. Falls du halt erwischt wirst, was du dann für eine Ausrede hast, die auch bei der Prüfung bei denen dann durchkommt, ne, dass du nicht zurückgestuft wirst oder wieder in den Knast musst oder sonstiges. Also ich habe da Lügen gelernt.
Okay, check, verstehe.
Nächste Stufe.
Wie war das Setting?
In der Entlassungsvorbereitung, das wäre dann sozusagen diese letzte Stufe. Da bist du tatsächlich am Wochenende, also es geht immer los.
Dann mit Begleitung, dass du dann schon rauskommst.
4 Stunden, dann irgendwann, 8 Stunden alleine. Dann gehst du in der Früh, kommst abends wieder und dann kommt Wochenende.
Ja.
Und nach dem Wochenende kommt schließlich komplett draußen, nur noch einmal die Woche zurück. Das ist so der letzte Ablauf. In der Zeit bauen sie dir einen Nachsorgeplan. Heißt, du findest eine ambulante Therapiestelle, entweder in der Stadt, aus der du kommst, oder musst tatsächlich zurück nach Parsberg. Das hat viele in Bayern gefickt, die dann irgendwie 2x die Woche 3 Stunden dorthin, 3 Stunden zurückfahren mussten.
Mhm.
Es gibt diese Klärung, so eben kurz zu fordern, Rückkehr in Freiheit oder Rückverlegung in den Strafvollzug. Das sind die einzigen Möglichkeiten, das Ding zu beenden.
Wow.
Und am Schluss gibt es dann diese Bewertung durch das Behandlungsteam. Und wenn es die Staatsanwaltschaft will oder die Strafvollstreckungskammer, nochmal ein Gutachten.
Mhm.
Vorzeitig beendet werden kann so eine Therapie unter folgenden Gründen. Und zwar kein Therapiewille mehr erkennbar. Es sind dann die Leute, die sagen, ich mache keine Urinkontrollen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nicht mehr zu diesen Sitzungen. Was auch hart ist, weil wenn du in der Therapie seid, die Leute, jeder von euch, der schon mal eine Therapie gemacht hat, vielleicht sogar ein Gruppensetting, stellt euch vor, ihr würdet eure Freiheit verlieren, wenn ihr sagt, ich möchte nicht mehr in diese Gruppe.
Mhm.
Das ist ein Problem. weil es kann 1000 Gründe geben, warum ich nicht mehr in diese Gruppe
bin. Oh ja, und gerade im Kontext mit anderen StraftäterInnen gibt es 1 Million Gründe.
Das nächste ist, die Maßnahme scheint aussichtslos. Das ist natürlich...
untherapierbar.
Also, da sagt man nur, diese austherapiert. Das ist ganz schlecht, wenn du austherapiert bist. Da gibt es auch andere Gründe, muss nicht mal positiv sein. Das ist dann eher massive Regelverstöße, Therapieabbruch. Und erfolgreich abgeschlossen werden kann die Therapie eben mit dieser Entlassung. Und dabei gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder der Rest der Freiheitsstrafe entfällt. Das habe ich so noch nie gehört. Ist aber tatsächlich eine Möglichkeit. Oder es gibt eine Bewährung, respektive Führungsaussicht, die dauert dann mindestens nochmal 5 Jahre bei so einem Fall.
An der Stelle nur nochmal kurz in den Hinterkopf rufen, ins Gedächtnis rufen. Eine Therapie in Freiheit hat schon nur 10-15% Erfolgsquote. Wenn du dann diesen ganzen Druck, von dem wir hier die ganze Episode sprechen, noch mit dabei hast, dann ist es eigentlich fast ein Wunder, dass das auch 10-15% Erfolgsquote sind. Und es klingt viel, aber wenn ich ein System geschaffen habe, wo von 10 Leuten das 1,5 schaffen, dann ist das System scheiße.
Ja.
Dann wird das System wohl krank sein.
Und interessant ist, wenn der eine, der es schafft, dann noch der Kollege hier ist.
Ja.
Ja,
das ist
ja
gar kein Problem hatte davor. Also zumindest nicht, dass sie therapieren wollten.
Ja.
Und komm, du bist ja jemand, der wirklich bei dem schon Grund zu bedenken gibt, so aufgrund der Aggressionsstörung, die du als junger Mann hattest. Jetzt gibt's aber auch Leute, die sind einfach sau clever. Wäre ich ein bisschen klüger gewesen, wäre ich auf dem 64 gewesen. Mhm. Und ich hätte definitiv 3 Jahre lang keine Drogen konsumieren können, ohne Probleme. Und hätte gleichzeitig, weißt du, ich hätte dieses System dribbeln können.
Guck dir mal unseren Kumpel Sicky an, wie oft der in Therapie war.
Genau, das muss man auch immer sagen, aber... ihr hört, es ist ein schwieriges System. Lasst uns noch mal reingucken ein bisschen.
Ich habe natürlich dann auch wieder gekifft halt.
Natürlich.
Musste halt zum Beispiel alle 2 Wochen dahin fahren wieder, musste Urin abgeben. So, und natürlich habe ich gleich so schnell wie möglich nach der Kontrolle gekifft.
Wie lange dauert es denn so ungefähr, bis es nicht mehr nachweisbar ist im Urin?
Ja, wenn du nur 2 Mal am Joint ziehst, dann ist es in 24 Stunden draußen. Also... du musst dir wirklich jeden einzelnen Zug merken, ne? und halt auch wissen, was da drin ist. Und, ne?
Ja, genau. Und wie viel trinkst du? Es kommt ja auch darauf an, wie viel schnell spülst du raus. Ja. Aber also ich würde 4-5 Tage schon als realistisch ansehen. Ne?
Also ich habe mich halt dann auch verrechnet. So, und dann brauche ich aber eine Ausrede, weil ich kann ja nicht einfach sagen, naja, ich habe mir nichts dabei gedacht und habe einfach geraucht. Das
zählt nicht.
Zählt nicht, quasi, ja.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, dann brauche ich halt irgendeine Situation, die das erklärt, dass
zum
es
Beispiel
gut war.
Ja, erzähl ruhig.
Beispiel war, ja, also ich war quasi schon ausgezogen.
Aus der forensischen Klinik.
Ja, hab halt draußen gewohnt, hab eine Freundin dann gehabt.
Warst du im offenen Vollzug?
Das ist am Ende.
Ich war schon entlassen.
Entlassen, okay. Ja.
Du musst aber trotzdem, bist du weiter auf dem 64er.
Es ist die Nachsorge eigentlich, weil ich hab dann 5 Jahre Führungsaufsicht. Plus Nachsorge.
Mhm.
Also ich habe halt dann noch ganz lange mit denen zu tun gehabt und musste halt einmal in der Woche auch bei denen dann ein Gespräch und Urinkontrolle.
Mhm.
Und es war bekannt, dass ich mit einem Mädchen zusammen bin, die halt auch kifft. Und das haben die auch geglaubt, vollkommen, dass ich damit kein Problem habe. Ja, und dann war ich halt positiv. Und ich habe aber gewusst, von der Menge her kann es auch so sein, dass ich nur einmal gezogen habe. Und es war halt echt so knapp, also es hätte auch gut gehen können. Die Ausrede war, also ich war in einer blöden Situation in einem Zimmer und ich habe die Wahl gehabt, entweder packe ich jetzt die Alte, schmeiß sie aus dem Fenster oder ich gehe zum Aschenbecher und ziehe am Joint, weil ich weiß, dass das mir hilft in dieser Situation.
Und du hast dich gegen Gewalt entschieden.
Genau, und dann haben sie mir halt gesagt, das war eine gute... Rückfall,
hast du gut gemacht,
Vermeidungsstrategie.
Du kleiner Fuchs.
Also ich habe 2 Herzen, die hier gerade schlagen. Einmal
ein
eins,
grünes.
Was sagt, ich verstehe das total. Ich hätte alles dafür gemacht, um auch nicht wieder einwandern zu müssen. Und das andere Herz ist dieser Präventionstyp, der ich seit 6 Jahren bin, der sagt, ah, der Wichser hat das System ausgenutzt. Und ich meine es nicht böse, bitte nicht falsch verstehen. Und dann gibt es noch einen dritten, der sagt, ey, Alter, hier fehlen noch ein paar andere Systeme, um Menschen zu helfen. Ah, schwierig. Bist du heute Patient?
Nein.
Aber du erfüllst alle Voraussetzungen.
But why not?
Ja.
Bayern, Alter. Keine Ahnung. Bayern, Alter. Ja, das ist absurd. Das ist ja das, wovon ich immer rede. So, wir haben jemanden, bei dem ich mir sicher bin, weil du bist jetzt seit 11 Jahren auch schon straffrei. Also seit 21 Jahren.
Genau.
Aber seit 11 Jahren entlassen.
So frei, straffrei, ja.
So. Und basically, kannst du die Geschichte noch kurz erzählen mit dem, als rausgekommen ist, wie viel das kostet, die Therapie und so, was dann der Oberarzt gesagt hat?
Da war ich eigentlich dann schon fast entlassen. Und dann habe ich eigentlich so wie so ein persönliches Gespräch, weil ich halt mit den Leuten schon 9 Jahre zu tun hatte. Ne, die kennt man dann schon besser als die eigene Familie, ne, ja. So ungefähr. Und dann habe ich halt gesagt, so einen Vorschlag gemacht. Also ich habe gewusst, was die Therapie bei mir gekostet hat, weil ich war 4 Jahre eben auf Therapie. Am Tag kostet es halt 290 Euro. Und 4 Knast, also dann ein...
440.000.
Hat die Therapie knapp gekostet, die er nicht gebraucht hat.
Ja.
Und jetzt, wie war...
Die er doch vielleicht gebraucht hat, um nicht jemanden... Weißt
du? Aber das ist ja nicht...
Ja, und ich habe halt gesagt, wenn man nicht jedem eine gewisse Summe gibt, einfach bar in die Hand, werden sehr viele damit klar, also ein gutes Leben haben. Manche natürlich kaufen damit Drogen, fallen wieder ins alte Schema, aber die werden trotzdem eine bessere Rückfallquote haben, als was sie jetzt haben.
Mhm.
Und da hat der Chefarzt mir halt recht gegeben.
Aha, also eine Starthilfe.
Nein, überleg mal, du gibst 290 Euro aus, um Leute zu therapieren, die keine brauchen, am Tag. Gib denen ein Huni am Tag, du siehst die Hälfte davon nie wieder. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist, was ich meine. Du könntest für ein Drittel von der Kohle die Hälfte dieser Leute loswerden. Und wie sind die Rückfallquoten so bei 64er?
85%.
Weißt du, wie ich meine?
Das ist ja immer so, bei jeder Therapie.
Aber überleg doch, wir haben eine Institution, wo wir Leute verurteilen, sie hinschicken, jahrelang behalten, 100.000 Euro ausgeben und 85% Rückfallquote haben? Halt, sorry, ich kann das nicht.
Ich kann das auch nicht mehr. An der falschen Stelle viel zu viel rausgehauen, wo man hätte wirklich andere Wege erfinden können.
Und dasselbe sage ich immer über jugendliche Intensivtäter. Die kosten den Staat 1,7 Millionen Euro bis zu ihrem 24. Lebensjahr.
Ha.
Digga, gib mir 100.000. Ich sorge dafür, dass der nie wieder auffällt. Also, dass der nicht mehr auffällt die nächsten Jahre. Weißt du, das ist so, da stimmt was mit dem System nicht. Und das habe ich auch von dir, Kong, dass dieses System sich natürlich selber am Leben hält. So, der Pfleger dort hat einen Job, wenn er auf dich aufpasst, wenn er was findet, das mit dem Therapeuten teilt. Der Therapeut schreibt, es geht an die Strafvollstreckungskammer. Die haben einen Rechtspfleger, einen Richter, einen Staatsanwalt. Dann kommt das Ding wieder zurück.
Zack,
dann
wird ein
Gutachter eingeschaltet. Der Gutachter muss bezahlt werden von der Strafvollstreckungskammer. Also da ist ja ein System, das sich selbst erhält.
Genau, ist wie so ein Immunsystem.
Ja, nur, dass wir es nicht brauchen. Ich brauche nichts, was 85% scheitert. Nicht mal, wenn ihr 50% nur scheitert, dann brauche ich's, will ich es nicht.
Mhm.
Weißt du?
Ja, ich habe safe, klar.
Also von der Basis her ist es auch schon Blödsinn, weil für eine Therapie, wenn ich mich ändern will, da brauche ich Vertrauen zum Therapeuten. Ne? Ich muss ja mich offen vor den ausbreiten halt, ne? Damit er mir helfen kann. Und ich muss auch glauben, dass die mir helfen will. Aber bei einer Zwangstherapie ist es ja unmöglich, weil das eine hebt das andere auf.
Total,
ja. Unter Zwang kann ich keine Therapie machen. Darum ist es Schwachsinn im Endeffekt.
Ja.
Glaubst du, die Therapeuten dort wissen das?
Teilweise. Ich würde sagen, die schon länger dabei sind, die sind auch drauf gekommen. Die Neuen wahrscheinlich noch nicht.
Was sagen die Neuen?
Ja, die sind natürlich davon überzeugt, dass das halt der richtige Weg ist, die Therapie, auch wie sie es machen. Weil es denen ja auch jahrelang davor gezeigt wurde.
Kannst du das erzählen mit der Sozialarbeiterin?
Die war auf jeden Fall unter 30 Jahre, hat neu bei uns angefangen. Und dann ging es darum, dass ich eigentlich ja mitmachen soll bei der Therapie, weil ich bin ja freiwillig hier. Und da habe ich ihr halt gesagt, meine Option ist halt 6 Jahre Knast. Also ich habe keine Wahl.
Wie freiwillig ist das noch
genau,
hier?
Genau. Ich habe ihr halt gesagt, so stellen Sie sich die Situation vor. Ich habe eine Knarre in der Hand, ich lasse sie vor mir knien, mache die Hose auf und sage, blas mir ein.
Ja.
Sonst schieße ich.
Ja, das ist die Wahl im Endeffekt.
Genau.
Vor der du
justiziell. Ich kann danach natürlich auch sagen, er ist jetzt freiwillig gemacht. Ne, aber eben diese Drohung ist halt einfach der Knast dahinter.
Mhm.
Ich find's
krass. Und das ist immer wie eine Wolke über dir, die ganze Zeit.
Permanent.
Ich finde es so schwierig oder so wichtig, dass die Leute dort tatsächlich denken, hey, du musst mir dankbar sein. Du bist doch freiwillig hier. Wir geben dir jetzt gerade eine Chance. Aber dass wir sagen, ey, auf der anderen Seite ficken wir dein Leben so hart, dass du nicht mehr klarkommst. dann ist es halt nicht wirklich eine Chance. Das
sind schon wieder verschiedene Institutionen. Ich versuche natürlich die Perspektive von allen hier gerade einzunehmen.
Klar.
Also die Therapeuten sind erstmal Therapeuten. So, ne? Die haben ja gar nicht auf dem Schirm, dass jemand diesen Zwang hat. Sollten sie haben, haben sie in der Regel nicht. Und die, die dich ficken, sind ja auch nicht die Therapeuten.
Doch.
Sondern das ist dann wieder das ausführende Organ.
Die sind ein und dieselbe Person, das ist es. Also meine Therapeutin, was zwar auch Oberärztin war,
ja,
aber sie hätte meinen Abbruch unterschrieben, veranlasst auch.
Mhm.
Also beide Richtungen halt, ne?
Ja, krass.
Ganz gut auf den Punkt gebracht, dass die Personen, denen man eigentlich vertrauen soll, sprich den Therapeuten, gleichzeitig die Bestrafer sind. Wie willst du denn dem Bestrafer das Vertrauen entgegenbringen, offen zu reden, wenn diese Person die Sanktionen in der Hand hat, die dir widerfahren werden?
Aber dann ist die Frage, handelst du nach dem, warum du Therapeut geworden bist, nämlich nach dem Kodex, Menschen zu helfen? Ich hoffe, dass du aus dem Grund Therapeut geworden bist. Oder es ist halt ein Job und dir ist es scheißegal, ob da ein Schicksal dran hängt.
Und tatsächlich hast du natürlich genau deswegen dort eine Fluktuation, mhm, bei den Mitarbeitern. Weil die meisten gehen mit dem Gedanken ja hin.
Ja.
Genauso wie viele, die auch im Strafvollzug gehen, irgendwie denken, sie tun jetzt da was Gutes und das und das. Und dann kommst du dort in dieses System und siehst, oh, warte mal.
Ich kann hier nicht so viel bewegen.
Und ich muss gerade den protegieren, dem ich ansehe, dass der gerade das System dribbelt. Und der sich aber schwer tut aus irgendwelchen moralischen Gründen oder halt einfach vielleicht wirklich, dass er das Nächste, vielleicht nichts zum Aufmachen hat. Ja, wer war denn dabei? Keiner. Okay. Böp, böp. Mhm. Weißt, das ist ja auch im Knast dasselbe, so dieses, was hast du denn noch gehört? Was weißt du denn, was dir in dieser Situation helfen könnte? Und dann kramst du halt irgendwas raus und dadurch lernst du aber nie Konsequenz für dein eigenes Verhalten zu übernehmen.
Voll.
Ich meine, ich habe in 64, ich habe dort schon Workshops gegeben, dem Personal, und habe gesagt, das, was mir alle sagen dürfen, 64 sind. Das größte Problem ist, ich kann hier niemandem vertrauen. Wenn ich ehrlich bin, komme ich hier nie wieder raus.
Mhm.
Ich kann nicht sagen, ey, ich habe gerade das und das im Kopf. Wenn die nicht krank wären, hätten wir die ganzen Probleme nicht. Die Leute sind aber krank, kommen dort an, können aber nicht sagen, dass sie krank sind, weil sonst werden sie dafür von denselben, denen sie es erzählen, bestraft. Und deswegen, ich habe damals in Passbeck sogar einen Vortrag gehabt, plädiert für eine Art Verteidiger-Therapeut, einem, dem du alles sagen kannst und der trotzdem auf deiner Seite sein muss. Also im Sinne von, ich habe Drogen genommen am Wochenende und ich überlege, ob ich hier ausbrechen möchte.
Mhm.
Und er sagt, okay, bei mir ist es sicher.
Nachvollziehbarer Gedanke, ich verstehe dich.
Punkt. So, Punkt. Und jetzt lass uns drüber reden. Können wir das irgendwie ändern? Was können wir machen, dass es nicht nochmal passiert? Aber das kannst du nicht, weil sobald du sagst, ja, ich habe einen Rückfall, wirst du dafür Konsequenzen haben.
Ja, weil dieses Musterkonstrukt aus Regeln wird auf alle gleich angewandt.
Und das geht halt nicht. Du kannst ein Therapiesetting unter Zwang.
Therapie muss individuell sein.
Und was so krank ist, ist, dass er es ja geschafft hat.
Sag mal, wie hast du es denn jetzt geschafft, niemanden mehr auf die Fresse zu hauen? Also, weil das ist ja gar nicht Teil dieser Therapie. Wie ist die Gewalt rausgegangen?
Weil ich ein komplett anderes Leben habe und gar nicht in solche Situationen bin.
Also kann man sagen, dass die Mechanismen, die für Substanzgebrauchsstörungen gelten, also Risikosituationen gar nicht erst auftreten lassen, Risikosituationen verlassen,
ja,
dass die schon auch trotzdem ein bisschen, also du hast sie einfach auf dein Ding übernommen.
Die ganzen in dem Gangsterleben, sage ich jetzt mal, ne, erarbeiteten Verhalten habe ich halt abgelegt einfach.
Verstehe.
Und konnte es auch machen, weil die einfach nicht nötig sind.
Ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung. Also dadurch, dass ich zum Beispiel einen Jugendhilfeträger gegründet habe, habe ich mich für ein extrem prosoziales Handeln entschieden. Und viele der alten Fähigkeiten oder Reaktionen, Triggermomente, spielen keine Rolle mehr. So, ich komme nicht mehr in die Situation, dass mir jemand irgendwie 2 Kilo Hasch geklaut hat. So. Mhm. Ich weiß nicht, was ich heute machen würde. Also, wir haben es schon gehört. Mein Hundefutter für 29 Euro bin ich schon sauer. Also das war ja ganz anders. Vor allem, man darf nicht vergessen, dass klar, Kong hat angefangen, als Jugendlicher Gewalt auszuüben. Da gibt es andere Gründe dafür. Aber später in dem Erwachsenenleben, in dem ich dich kennengelernt habe, das war ja immer so ein Setting. Wenn wir jetzt nicht mit voller Härte reagieren, dann sind wir morgen dran. So, das ist das Blöde ein bisschen bei diesem Spiel. Deswegen, solange die Leute da drin sind, werden die auch gewalttätig bleiben.
Ja.
Weil tatsächlich, es gibt immer jemanden, der nur darauf wartet, ah, du bist nicht mehr gefährlich.
Es ist fressen oder gefressen werden.
Boom. Und ich habe das tatsächlich von dir gelernt gehabt, so dieses, naja, wenn du heute so draufhaust, dass die in einer Woche noch von dir reden, hast du einen Monat Ruhe, so gefühlt. Und ich habe dich mal gefragt, warum warst du so gewalttätig? Und hast du gesagt, weil es funktioniert. Und es ist tatsächlich so in dieser Welt. Und deswegen ist es auch ein scheiß Ort, dort zu sein.
Ja, voll.
Kong, wie lebst du denn heute? Was bist du für ein Mensch? Wie sieht dein Leben aus?
Ich habe halt auch das Gutachten vom 64er, also von dieser Oberärztin, beim Jobcenter vorgelegt. Und die Amtspsychologin vom Arbeitsamt quasi, die hat mir halt sofort das Arbeiten verboten.
Aha, also interessant. Man hat dir quasi zwar aufgrund von deiner Substanzgebrauchsstörung und so weiter versucht, den Konsum wegzunehmen, aber man hat nicht da angesetzt, eine Gewalttherapie oder allgemein auch eine Resozialisierung in den Arbeitsmarkt anzubieten. Also es ging lediglich um die Substanzen, bitte hör auf zu kiffen, dann haben wir dich im Griff.
Das ist noch spannender, weil das Ziel von Suchttherapie ist eigentlich immer, dass der Mensch wieder arbeitsfähig wird.
Steuerzahlbereit wird.
Ja, und genau. Es gibt aber Arbeitsunfähigkeit, wie zum Beispiel auch bei mir. Ich bin rausgekommen, es hieß direkt arbeitsunfähig, passt schon. Ich habe noch nie eine Bewerbung schreiben müssen. Und das ist ja das Interessante, so dieses, woran sie rumdoktern, wofür wir Geld haben, was sie versuchen zu ändern. Und wenn es Leute gibt wie jetzt er, der ja unter anderem durch unser System, wenn du mit 14 einsperrst und er die Dinge erlebt, die er erlebt hat, dann sind wir mit verantwortlich, dass wir einen schwerst traumatisierten Menschen haben, der halt vielleicht nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, in dem Sinne, wie wir es vielleicht gerne hätten.
Ja.
Und dann sind wir wieder dabei, okay, ist es wirklich schlimm, dem ein bisschen Geld jeden Monat zu geben und dafür ihn leben zu lassen? Und brauchen wir diese halbe Million Therapie, um ihn nicht kiffen zu haben? Oder sollten wir ihm lieber ein Rezept geben, dass er kiffen kann?
Ja, voll.
Weißt du, wie krank ist das?
Und alles
du bist ein kranker Dude, muss man nicht sagen. Trotzdem bist du seit 21 Jahren, hast du niemandem was getan.
Ja.
Und du siehst auch nicht so aus, als hättest du jetzt gerade den Drang in dir, mir auf die Fresse zu hauen.
Ja.
Dafür Riesenlob.
Ja, Riesenrespekt.
Das ist,
dass du die Nina nicht schlagen willst, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich kann auch nicht aufhören zu reden. Also riesen Respekt dafür, weil aus Verhaltensmustern auszubrechen ist nicht einfach.
Absolut nicht.
Ich wünsche mir, dass wenn ihr auf 64ern arbeitet, wenn ihr 64 gemacht habt, schreibt uns gerne, denn mir ist klar, dass das die bayerische Version war. Ich weiß, ich habe es mir früher nicht vorstellen können, bevor ich andere Bundesländer erlebt habe, dass es nicht überall so ist.
Mhm.
Dass es anderswo andere Lösungen gibt. Und lasst uns drüber reden, 64er ist nicht überall gleich. Also ihr braucht euch jetzt nicht die Haare ausreißen, nur weil jetzt hier ein Mensch gesagt hat, 64er ist kompletter Scheiß. Ich habe schon 64er besucht, wo ich das Gefühl hatte, ja okay, von den Leuten, da waren auch nicht immer diese riesen Haftstrafen im Rücken. Das muss man ja auch mal sagen, weil wenn jemand zum Beispiel einen 64er kriegt, der 3 Jahre hat, und der soll 3 Jahre Therapie machen, dann gewinnt der da nicht viel so. Dann ist es, ne? Aber wenn du Leute hinlässt, die 15 haben und du sagst, du sparst dir 7, wenn du es schaffst, wenn nicht, ficken wir dich, dann ist es halt ein Scheiß-Setting.
Ja, und vielleicht hat ja da draußen von euch jemand eine Idee, was für Möglichkeiten es gäbe. Vielleicht arbeitet hier auch jemand noch näher in diesem System und hat gute Ansätze, was man mit diesem Geld, was ja offensichtlich schon da ist, besser anstellen könnte.
Das Wichtige ist ja, dass jetzt hier jemand war, der dieses Ding durchgespielt hat, 9 Jahre in diesem System war, die ganze Nachsorge gemacht hat, alle Maßnahmen mitgemacht hat und am Ende sagt, dieses System ist nicht verbesserungsfähig. Es ist unmöglich, so wie es ist, funktioniert es nicht. Und das ist einfach traurig, weil wir da hunderte von Leuten jedes Jahr durchschleusen für Millionen von Euro. Und was mich interessiert ist, was wären andere Versionen? Was müssen wir ändern? Und ja, deswegen haben wir die Folge gemacht.
Ich denke, es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Zum einen könnte man dieses Geld, was jeden Tag in der Forensik ausgegeben wird, sicherlich besser nutzen, um jemanden wieder ins Leben zu integrieren. Natürlich wird es auch immer die Schattenseite geben, dass Menschen ein neues, gutes System zu ihren negativen Zwecken ausnutzen. Aber man sollte deswegen nicht aufhören, an die gute Idee zu glauben, nur weil es auch Leute gibt, die sie in den Schatten ziehen möchten.
Ja, voll. Und wenn es eine schwarze Null ist, ist es immer noch besser als eine rote, ne? Also, so muss man es ja auch mal sehen.
Und was auch mir nochmal wichtig ist, wir haben jetzt immer die Forensik und so beschrieben und wir haben darüber geredet und wir haben es relativ allgemein gehalten. Aber nochmal, also es gibt zumindest 15%, die die Therapie irgendwie schaffen, nicht rückfällig werden und was auch immer. Es gibt Leute, denen es wirklich auch hilft. Und ich glaube auch, dass in Kongs Fall einige der Tools, die er dort bekommen hat, unter einem anderen Voraussetzung ihm geholfen haben, der zu werden, der er jetzt ist, nämlich eine ungefährliche Person. Worum es mir geht, ist eigentlich so die falsche Annahme, die eigentlich alle dort haben, die dort arbeiten oder so, oder die nach außen vermittelt wird, weil die Leute lügen. dass wir das mal zeigen. Halt die Leute sagen, ja, natürlich hilfst du mir. Ja, natürlich bin ich gerne hier. Ja, natürlich, klar bin ich freiwillig hier. Ja, natürlich, All diese Dinge hören die Leute, die dort arbeiten oder die fragen, ob das System sinnvoll ist, die Gelder zuteilen und so, die hören das. Aber gleichzeitig erzwingst du davor die Antworten.
Yes.
Und das ist das, was mir so stinkt. Deswegen wollte ich, dass er mal sprechen darf. Und ich sehe das ja auch im Knast zum Beispiel. Dann fragen sie, dann gehen sie hin, kommt so ein großes Gremium, habe ich tausendmal gesehen, kommen 8, 9 Leute aus dem Landtag oder aus irgendeiner Staatsanwaltschaft und sprechen mit einem Gefangenen. Und der Gefangene sagt, nee, das ist schon gut, dass ich hier bin und ich werde gut behandelt und da. Dass es immer derselbe Gefangene ist. Mhm. Und die 849 nicht gefragt werden, ist wieder das. Die holen sich dann den, der halt das sagt, was sie hören wollen. Und wenn du erzwingst die Antworten davor, dann brauchst du auch nicht fragen. Und solange wir in einer Gesellschaft leben, in einem Strafrecht, in dem Verrat belohnt wird, kommen wir nicht wirklich voran. Weil man denkt so, ja, okay, da zeigt derjenige, dass er sich losgesagt hat. Nein, derjenige zeigt nur, dass er absolut amoralisch ist. Also, dass ihm auch das, was er gestern gesagt hat, nicht interessiert. Erstens, weil sonst würde er es auch ohne eine Belohnung sagen. Aber in dem Moment, wo du sowas belohnst, förderst du die negativen Aspekte dieses Verhaltens. Nicht das, dass er sich lossagen will oder dass er sich was von der Seele reden will, sondern er oder sie will eine Belohnung. Und der ganze 64er ist so aufgebaut. Wenn du Scheiße baust und du würdest jetzt zurückgestuft werden und du sagst aber, wer mit dir an diesem Tag noch geraucht hat dort, wirst du nicht zurückgestuft. Mhm. Und das ist einfach tödlich.
Absolut.
Ist das Problem, das ich mit Verrat habe, ist nicht, dass du deine anderen Mitgangster verrätst. Ich habe auf meine Komplizen geschissen. Ich habe die alle nie wieder gesehen. Aber du wirst nichts lernen, wenn du diesen kurzen Weg gehst. Mhm. Kannst du gar nicht, weil du hast ja eine Gefängnisfreikarte. Und ich verstehe nicht, warum Therapeuten, die so klug sind, das nicht sehen in diesem Setting. Mhm. Das ist ein korruptes System, das ist ein kaputtes System, das ist ein krankes System.
Ja. Das ist mir als deutlich geworden.
Ja, Mensch, Kong, Props an dich. Vielen, vielen Dank, dass du überhaupt mit uns hier sitzt und über deine privateste Geschichte redest und diese Themen mit uns aufmachst. Und uns allen ist ja auch bewusst, dass da viele Traumata dahinter stecken und es gar nicht so leicht ist, mal wieder daran zu gehen an die Themen. Also danke für deine Offenheit und deinen Mut.
Und auch hier nochmal, was denkt ihr darüber? Schreibt's uns. Wir sind raus. Vielen, vielen lieben Dank, Kong. Danke, dass du da warst.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Scammer, die nerven. Sie schreiben uns, unseren Eltern oder Freundinnen auf WhatsApp, Insta, Tinder, eigentlich überall, wo man Nachrichten verschicken kann. Aber was wäre, wenn die Scammer gar nicht das Problem sind? Wenn sie selbst Opfer sind, gefangen in einem System aus Ausbeutung, Gewalt und moderner Sklaverei. Die neue Staffel vom Podcast Legion, House of Scam, taucht ein in eine neue, gigantische Scam-Industrie, die ist in Südostasien. Und dafür geht's auf eine Recherche rund um die halbe Welt. Unser Host findet hier ein perfides System, denn hinter dieser Scam-Industrie steckt streng organisierte Kriminalität. Wer eine Scam-Vorgabe nicht erreicht, wird gefoltert, mit Elektroschocks oder Schlägen. Wie landen Menschen in diesen kriminellen Netzwerken? Wer scammt die Scammer? Wer profitiert davon? Legion, House of Scam, überall, wo es Podcasts gibt, den Link dazu auch in den Shownotes.